Deutschlandfunk. Der Tag.
Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Wirklich eine erstaunliche Karriere, die ohne die Corona-Pandemie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so nicht stattgefunden hätte. Die Fliege trägt er mittlerweile nicht mehr, aber ein Original ist er geblieben. Und jetzt hat er sein großes Karriereziel erreicht. Olaf Scholz hat es gesagt, viele, viele Menschen freuen sich über Karl Lauterbach, aber viele schlagen auch die Hände über dem Kopf zusammen. Wir schauen gleich noch einmal drauf auf die Personalie Lauterbach und die anderen neuen Ministerinnen und Minister aus der SPD mit Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio. Aber es gab auch noch ein anderes Thema heute bei der Kabinettsvorstellung, der Aufmarsch von Impfgegnern vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping.
Aus meiner Sicht ist das ganz furchtbar, was wir da für Bilder gesehen haben. Und noch viel furchtbarer ist da, was passiert ist. Und das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen.
Kommt der Demokratie gerade ein Teil der Menschen unwiederbringlich abhanden? Ja, sagt der Konfliktforscher Andreas Zick. Mit ihm spreche ich auch in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 6. Dezember 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Am Mittwoch wird eine Regierung gebildet und dann stehen Ihnen diese Frauen und Männer als Ministerinnen und Minister zur Verfügung. Aber ich denke mal, zwei Sätze zum
Aufgabenbereich. Ja, ganz klar. Es ist, was im Vordergrund jetzt natürlich stehen muss, dass wir in den Wochen, die wir noch haben, die Fallzahlen so stark...
Boah, er ist heiß. Ohne Frage, Karl Lauterbach auf sein neues Amt. Er schafft es noch nicht mal, Olaf Scholz ausreden zu lassen. Und Olaf Scholz wird sich vielleicht auch gefragt haben, Junge, Junge, ob das mal gut geht mit Karl Lauterbach im Kabinett. Frank Capellan ist in der Leitung. Frank, du kennst die SPD besser als wir alle. Hat dich das überrascht heute?
Ja, am Ende hat es mich doch überrascht. Und ich muss ja auch sagen, dass ich auch bei uns im Programm gesagt habe, ich glaube, der Mann hat keine Chance. Warum? Weil er ein Mann ist. Denn das hatte ja Olaf Scholz gesagt, ich will paritätisch meine Regierungsmannschaft und Frauschaft besetzen. Und er wollte eben Hubertus Heil als Arbeitsminister wieder einsetzen. Wolfgang Schmidt als Kanzleramtschef war gesetzt. Und da blieb eigentlich kein Platz mehr für Lauterbach. Aber der Druck war dann am Ende, glaube ich, doch ein bisschen groß. Also wenn sogar schon Söder sagt, ihr müsst den zum Gesundheitsminister machen. Und und vor allen Dingen auch, wir haben das ja auch gesehen, diese Solidaritätsbekundungen im Netz, was da los war. Da hat Kevin Kühnert heute gemeint, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn.
Ja, Wahnsinn, ne?
Aber so ganz so war es, glaube ich, nicht.
Ich habe einen Tweet gelesen, da musste ich schmunzeln. Das ist der erste Minister, der quasi per Direktwahl von Twitter bestätigt wurde. Fand ich ganz gut. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch so viele Skeptiker an der Personalie Lauterbach oder die einfach skeptisch sind, ob Karl Lauterbach der Richtige ist, um ein Ministerium zu führen. Gehörst du eher zu den Befürwortern oder zu den Skeptikern?
Nee, ich gehöre ganz klar zu den Befürwortern. Und ich habe mich dann auch gefragt, habe das auch in einem Kommentar gerade formuliert, wie hätte eigentlich Scholz rechtfertigen wollen, dass man auf dem Höhepunkt möglicherweise der Pandemie, also im Angesichts einer vierten Welle, einen solchen Fachmann, den man in den eigenen Reihen hat, einen Professor für Epidemiologie, dass man den nicht zum Gesundheitsminister macht. Ich glaube, wir haben die Umfragen ja auch gesehen, das hätte keiner kapiert in der Bevölkerung. Denn man muss ja sagen, er hat natürlich vielfach polarisiert. Er tut das immer noch. Auch das sehen wir jetzt natürlich an den Reaktionen im Internet, in den sozialen Medien. Er hat Morddrohungen erhalten, er bekommt Personenschutz. Aber er hat sich in jede neue Studie eingearbeitet. Er wusste darauf zu reagieren. Er kannte sich aus. Der Mann ist vom Fach und er hat sich nur wenige Male, würde ich sagen, hat er sich getäuscht mit seinen Vorhersagen. Und dafür hat er sich dann auch entschuldigt. Also Scholz kann, glaube ich, dankbar sein, dass er da jemanden hat, der ihm nun sagt, was zu tun ist in der Pandemie, denn Angela Merkel hatte da, glaube ich, weniger Glück mit Jens Spahn, der wusste es oft selbst nicht so genau. Aber natürlich hast du recht, was du am Anfang gesagt hast, wie er ihm da ins Wort gefallen ist, das ist mir auch aufgefallen. Und dann wird sich natürlich Olaf Scholz zwischendurch mal gefragt haben, was tue ich mir da eigentlich an?
Ja, ich bin ja hin und her gerissen. Er war ja, glaube ich, auch einer der wenigen, die tatsächlich permanent vor dieser vierten Welle gewarnt haben.
Genau.
Als alle anderen das mehr oder weniger so abgetan haben. Andererseits denke ich dann ja, hast du auch gerade schon angesprochen, es ist ja nun wirklich nicht alles Gold gewesen, was er gesagt und getwittert hat. Stichwort Marihuana, das mit Heroin versetzt ist, weswegen man das jetzt lieber legalisieren sollte, wo die Polizei dann auch gesagt hat, das Problem ist uns jetzt noch nicht so aufgefallen. Das kann er sich jetzt alles nicht mehr leisten, solche...
Ja, das war vielleicht auch so eine Überlegung von Scholz, dass man einen solchen Mann, der ja auch ein Quellgeist sein kann, keine Frage, dass man den lieber in die Kabinettsdisziplin einbindet. Denn was hätte Scholz davon gehabt, wenn er jetzt bei Markus Lanz künftig einen Nebengesundheitsminister hätte sitzen haben, der von der Seitenlinie möglicherweise die eigene Corona-Politik kritisiert. Aber wenn wir jetzt beim Thema Corona nochmal bleiben... Ich glaube schon, dass Lauterbach, ich hoffe es zumindest, dass er in der Lage gewesen wäre, wenn er schon im Amt gewesen wäre als Gesundheitsminister, Olaf Scholz davon zu überzeugen, dass es zumindest kommunikativ ein Riesenfehler ist, die epidemische Lage auf dem Höhepunkt der Pandemie im Angesichts eben, wie ich eben sagte, der vierten Welle zu beenden. Und da sind viele Entscheidungen getroffen worden, wo er ihm dann möglicherweise, und das erwarte ich jetzt für die Zukunft, unter vier Augen dann auch mal sagt, lieber Olaf, so können wir das jetzt nicht machen.
Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Dann am Freitag schon wahrscheinlich wird er dann das erste Mal mit Lothar Wieler.
Also ich würde dir gerne nochmal vorspielen, wenn wir die Zeit haben.
Na klar.
Der Olaf Scholz, wie der begründet hat, also er hat ja gesagt, wir haben das von langer Hand vorbereitet, wir waren gut vorbereitet, das nehme ich ihm nicht ab.
Ich
glaube
nicht.
Eher, das ist in den letzten Tagen entschieden worden, doch noch Lauterbach zum Gesundheitsminister zu machen. Und die Parität habe ich ja angesprochen, da stand Olaf Scholz ja im Wort. So, es waren 17 Posten zu vergeben. Also heißt, dann eigentlich wäre kein Platz mehr gewesen für einen weiteren Mann. Mhm. Aber Olaf Scholz hat dann folgende Rechnung aufgemacht.
Die Parität ist mir wichtig, deshalb werden von 16 Ministern und Ministern 8 Männer und 8 Frauen sein. Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist und sich für diese Fragen einsetzt.
Also er nimmt sich da selbst raus. Nach seiner Logik gehört der Chef, der Kanzler gehört nicht zum Kabinett, ist natürlich alles Quatsch. Aber ich finde auch, da sollte man nicht kleinkariert sein. Ich würde ihm da auch zugutehalten, dass er ja mit seiner Kabinettszusammenstellung nun eine Fehlstelle bei den Liberalen ausgleicht. Denn die haben ja eben von 4 Ministern nur einen Posten mit einer Frau besetzt.
Ja, und sowohl die SPD als auch die Grünen haben jeweils mehr Ministerinnen als auch Minister inklusive Kanzler in das Kabinett.
Ja, trotzdem kann man ja jetzt auch sagen, bei Lauterbach würde ich sagen, Expertise geht vor Geschlecht.
Ja.
Also so indirekt hat Scholz das noch hinbekommen, denn man darf ja auch zweifeln an einer strengen Quotierung. Also in dem Moment, wo dann ein Lauterbach rausgefallen wäre, obwohl er ein Fachmann ist, jetzt in Sachen Corona, weil er eben Mann ist. Das kann eigentlich auch nicht sein.
Und Kritik wird ja trotzdem laut. Wenn es dann nicht die Quotierung ist. Jetzt gibt es Kritik an der Tatsache, dass nur eine Ostdeutsche, Clara Geiwitz, im Bauministerium im Kabinett vertreten ist. Wobei Steffi Lemke von den Grünen ist auch noch eine Ostdeutsche, aber das war es dann, glaube ich, schon. Ne?
Ja.
Und
also bei den Sozialdemokraten, klar, fällt es auf.
Ja.
Da hat er eine Vertraute geholt, mit der er ja eng zusammengearbeitet hat 2019 mit Clara Geiwitz. Er wollte ja mit ihr zusammen den SPD-Vorsitz besetzen. Er hat ja mit ihr zusammen kandidiert. Er hat sie dann, beziehungsweise später eher nicht, aber sie ist dann später eben zur stellvertretenden SPD-Vorsitzenden gemacht worden. Man hat sie eingebunden. Und jetzt hat er sie ins Team geholt. Was mir aufgefallen ist, eine Brandenburgerin, eine Ostdeutsche. Normalerweise hat man auch immer früher so auf den Regionalproporz ganz besonders geachtet. Jetzt aus Rheinland-Pfalz ist keiner dabei, keine dabei. Aus Hessen sind gleich 2 dabei. Hessen, Hessen Süd, linker Landesverband. Da kommt jetzt Nancy Faeser aus Hessen eben als Innenministerin ins Spiel. Und Christine Lambrecht, das war ja auch so eine Überraschung heute, wird Verteidigungsministerin.
Man hat sie auf dem Innenministeriumsticket eigentlich gesehen.
Und die muss jetzt als Frau aus einem linken, bundeswehrkritischen Landesverband, sage ich mal, zum Beispiel die Geschichte mit den bewaffneten Drohnen umsetzen, ist ja vielen ein Graus. Und das war vielleicht die Überlegung von Olaf Scholz, da auch den linken Flügel zu bedienen und Kritiker zu besänftigen, auch über diese Personalie.
Ist Lambrecht, Christine Lambrecht, ist aber doch keine Linke in der SPD, oder doch?
Ja, sie kommt aber zumindest aus diesem Landesverband und wie sie sich jetzt konkret äußern wird, also in diesen verteidigungspolitischen Fragen, da geht es ja nicht nur um die Drohnen, da geht es dann auch um nukleare Teilhabe, kriegen wir die Atomwaffen aus Deutschland weg? Also das sind ja sehr pazifistische Forderungen, die da von den Sozialdemokraten von der linken Seite kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgeht. Ich kann es dir nicht sagen.
Die Skepsis in der Bundeswehr, in der Truppe gegenüber der SPD, die ist jetzt nicht klein nach den letzten Jahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also
sie hat heute direkt gesagt, und das musste sie ja auch tun, als erste Amtshandlung oder als erste Idee, was muss man im Verteidigungsministerium jetzt machen? Man muss das Desaster von Afghanistan aufarbeiten. Und da hat sie ganz klar gesagt, wir müssen Auslandseinsätze hinterfragen. Daran besteht ja mittlerweile auch kaum noch Zweifel. Das ist ja gewissermaßen auch parteiübergreifend so geschehen. Und wir müssen solche Einsätze dann zumindest immer wieder überprüfen und müssen uns fragen, wenn wir irgendwo hingehen ins Ausland, wie kommen wir da wann wieder raus? Wie weit wollen wir gehen?
Ja, okay. Kommen wir noch einmal zu den Nichtbedachten. Viele haben mit Carsten Schneider eher noch gerechnet als mit Karl Lauterbach, eben auch, weil er Ostdeutscher ist, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, wo er sich Meriten erworben hat. Ist das für dich auch eine Überraschung? Ist tatsächlich, guckt der Osten in die Röhre?
Ja gut, wenn er eine Frau gewesen wäre, hätte er vielleicht eine Chance gehabt als Ostdeutscher. Also haben wir ja eben drüber gesprochen, da war ja dann auch kein Platz mehr.
Ja.
Da war ja dann die einzige Möglichkeit, dann Clara Geiwitz da zu benennen. Klar, der stand auch auf der Liste und er hat von den ostdeutschen Verbänden auch viel Rücken halt bekommen, ist jetzt leer ausgegangen. Ja. Vielleicht irgendwo noch als Staatssekretär, ich weiß es nicht. Das wird jetzt ja auch noch, da sind ja noch ein paar Pöstchen zu vergeben.
Hatte man auch das Gefühl, dass Scholz das angedeutet hat, dass er jetzt sozusagen über diese zweite Reihe dann sozusagen.
Das hat er ausdrücklich gesagt, genau.
Ja.
Heute nicht, aber schauen wir mal, was da noch kommt. Ja.
Wenn du jetzt so auf dieses Kabinett, auf die Kabinettsliste der SPD schaust, in toto, würdest du sagen, es hat Scholz gut gemacht, alles in allem?
Ja, Lauterbach haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Das hat er gut gemacht. Das war wichtig, glaube ich, dass er das so in die Wege geleitet hat. Hubertus Heil, dass er den weiterhin auf seinem Posten belässt, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Hubertus Heil hat eng mit Andrea Nahles zusammengearbeitet, als es darum ging, ein neues Sozialstaatskonzept zu erarbeiten. Er muss jetzt das Bürgergeld auf den Weg bringen, Hartz IV reformieren. Da ist er aber auch ein Mann, der zum Beispiel da nicht allzu dogmatisch ist, wenn es um die Sanktionsfrage geht, Sanktionen für Langzeitarbeitslose, die sich nicht kooperativ verhalten.
Was hat er gesagt? Niedersächsisches Schlachtross.
Hat der Scholz gesagt, ja, genau, genau. Und da muss sich Heil dann eben auch mit einigen in der Partei anlegen, mit den Jusos beispielsweise. Und das hat er in der Vergangenheit auch immer wieder mal getan. Hat gesagt, auch hier für junge Leute können wir nicht alle Sanktionen streichen. Also dieses Prinzip fördern und fordern, von Gerhard Schröder auf den Weg gebracht. Gemeinsam damals mit einem Generalsekretär namens Olaf Scholz. Davon dürfen wir uns nicht völlig verabschieden. Und ich glaube, da setzt Olaf Scholz auch Hoffnungen auf Hubertus Heil, dass er das irgendwie hinbekommt. Denn diese Radikalreform, die wird Scholz dann auch nicht hinbekommen mit Blick auf die Liberalen. Bei Hartz IV.
Frank.
Schluss damit.
Schluss damit.
Gut, ja. Weiter im Text.
Na dann, weiter im Text. Die Polarisierung der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie, die schreitet ohne Frage voran. Ein weiterer trauriger Beleg, die Ereignisse an diesem Wochenende in Sachsen. Menschen mit brennenden Fackeln und Trommeln protestieren vor dem Privathaus. von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, SPD.
Erstmal finde ich das absolut erschütternd, weil es nun wirklich Vergleiche nahelegt, dass wir schon mal eine Zeit hatten, wo man vor Häusern mit Trommeln und Fackeln gestanden hat. Also das, was dann passiert ist, Faschistoid zu nennen, scheue ich mich nicht.
Das hat SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans dann hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Was blüht uns da also noch, habe ich mich gefragt. Und deswegen den Konfliktforscher Professor Andreas Zick von der Uni Bielefeld angerufen und ihn gefragt, was er sich bei den Bildern gedacht hat.
Ich habe leider sofort gedacht, es bestätigt sich das, was wir prognostiziert haben. Eigentlich sind wir in der Forschung sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen, aber als ich von der vierten Welle die Anstand hörte vor 2 Monaten und ich gefragt wurde, was ich denn aus der Sicht der Konflikt- und Gewaltforschung erwarte, habe ich gesagt, mit der nächsten Welle wird die nächste Welle der Radikalisierung kommen. Dann haben wir das Thema Impfpflicht gehabt. Mhm. Das Thema Impfpflicht ist aufgekommen. Im politischen Raum wurde dann sofort das Thema adressiert, wurde aber nicht genau ausgeführt. Was bedeutet Impfpflicht? Deswegen war ich damals sehr skeptisch gegenüber den einfachen Lösungen. Aber uns war auch klar, wir haben Menschen, die die Pandemie und alle politischen Regulierungen, auch die medizinischen Vorschläge mittlerweile als politisches Programm verstehen und die eine Impfpflicht als einen Zwang empfinden, der illegitim ist, gegen den sie Widerstand zeigen müssen. Denn wir haben es mit Gruppen zu tun, die weitenteils schon lange Widerstandsideologien teilen und auch den Widerstand jetzt zeigen.
Jetzt stellt sich ja natürlich direkt die Frage, wenn Sie von der vierten Welle der Eskalation sprechen, ist dieser Riss, der jetzt viel beschrieben wird und den wir jetzt auch so ganz deutlich sehen, ist der denn neu? Eher nicht, ne?
So, wie Sie Nein, der sagen. Ist nicht neu. Der ist nicht neu. Also Radikalisierung bedeutet ja, oder Spaltung bedeutet ja, dass wir Teile von Gruppen immer stärker verlieren. Das heißt, wir auch gar keine Brücken mehr haben, in der Kommunikation sie nicht mehr erreichen können. Radikalisierung meint, es wird nicht unbedingt alles viel umfassender, viel breiter, viel größer. Wir werden jetzt weniger Menschen sehen, die in diesen aktiven, gewaltorientierten Widerstand gegen Maßnahmen gehen. Aber eben die Vermittelbarkeit, die ist schwieriger. Das heißt, die Risse werden dann tiefer. Sie werden nicht unbedingt breiter, aber es geht schon tiefer. Das ist überhaupt nicht neu, denn wir haben sehr gewarnt, als wir damals im letzten Jahr die Besetzung der Treppe vom Reichstag, also vor dem Parlament gesehen haben, als wir dann gesehen haben, dass zunehmend in diesen Gruppen der Impfgegner, Skeptiker, die sich organisieren, die sich gemeinsam identifizieren mit einer Bewegung, wir ja schon seit einem Jahr die Idee haben, dass die Maßnahmen des politischen Raumes alle illegitim sind. Wir haben im Parlament damals bei der Treppenbesetzung gesehen, dass auch die AfD dort ein durchgestrichenes Grundgesetz im Parlament gezeigt hat. Und da sind lauter Hinweise, dass worauf wir Hoffnung setzen, dass Regeln da sind im politischen Raum und wir dann diese Regeln umsetzen, dass es allein deswegen nicht funktioniert, weil sie schon vor einem Jahr für absolut illegitim betrachtet werden. Wir haben jetzt Menschen, die betrachten die Medien, das politische System, die Forschung, alle als nicht mehr legitimiert, irgendetwas zu tun. Und das ist die große Herausforderung. Und das ist auch das, was wir dann eben als Radikalisierung eigentlich bezeichnen.
Das heißt, ich habe mir jetzt so viel aufgeschrieben und so viele Anknüpfungspunkte. 2 will ich jetzt mal herausgreifen. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Durch die Pandemie haben wir Menschen verloren, die vor der Pandemie möglicherweise noch erreichbar gewesen sind. Das heißt, die haben sich jetzt endgültig verabschiedet und an die kommen wir auch nicht mehr heran.
Ja, richtig. Ganz einfach deswegen, weil in solchen Pandemien, und das ist ein Problem, ergeben sich neue sektiererische Gruppen. Das heißt, Menschen, die dann aus dem Bereich der Impfgegnerschaft eigentlich kommen, sich damit auseinandergesetzt haben, die haben sich von noch viel radikaleren Gruppen anstecken lassen, einfangen lassen. Die haben sich jetzt in eine Demokratiedistanz begeben. Und das ist die Herausforderung, die wir in Pandemien haben. Das ist nicht die erste Pandemie. Das ist auch nicht die erste große Krise, der erste große Konflikt in Gesellschaften, wo wir eben feststellen, es bilden sich neue, radikale, auch neue extremistische Gruppen. Und da tauchen dann Menschen auf einmal auf, die vor der Pandemie noch erreichbar waren.
Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass jetzt auch Sachsen wieder eine Hochburg der Impfskeptiker, der Corona-Leugner ist, eben weil da der Firnis eh schon dünner war als in anderen Teilen der Bundesrepublik?
Dort haben wir zumindest Gruppen, die sich dort verankern konnten, die auch Traditionslinien ausbilden. Wir sehen ja jetzt in Sachsen, auch in der Art und Weise, wie da jetzt der Protest gezeigt wird, lange Traditionslinien. Dort haben sich Gruppen verankern können. Das ist die Herausforderung. Das ist kein sächsisch-spezifisches Phänomen, aber in Sachsen haben wir eine lange Geschichte des Extremismus und die wirkt sich jetzt in der Pandemie nochmal aus. Im Grunde genommen haben wir auch ja viele Gruppen, die jetzt auf einmal mit der Pandemie ein Thema gefunden haben, was sich hochgradig ideologisieren lässt. Da kann man Verschwörungsmythen draufsetzen, die waren vorher schon da. Da kann man nun draufsetzen den Schutz von Kindern, den Schutz von Familien. Das kann man da draufsetzen. Dieses Gesundheitsthema in Pandemien ist hochattraktiv für bereits bestehende populistisch orientierte, extremistisch orientierte Gruppen. Und wir können Menschen sehr schnell adressieren. Das heißt, Menschen, die die Pandemie als hochgradig verunsichert wahrnehmen, lassen sich leichter dort überzeugen, dass der Staat Kontrolle verloren hätte. Das sehen wir ja auch. Und es ist ja jetzt in jüngerer Geschichte auch die zweite große Krise, die wir in bestimmten Regionen haben, nach der Fluchtzuwanderung, wo wir diese lokalen Polarisierungen hatten, sehen wir die jetzt im Kontext von Pandemie.
Wenn Sie sagen, diese Menschen betrachten mittlerweile alles, was der Staat tut und verabschiedet und anordnet, als illegitim, dann könnte man jetzt ja eigentlich auch sagen, dann kann der Staat jetzt auch eine allgemeine Impfpflicht anordnen, ist jetzt eh egal, ganz ketzerisch formuliert, ja. Weil egal, was sie machen würden, es wäre sowieso illegitim.
Ja, und das sehen wir in der Politik, das sehen wir, so wurde die Impfpflicht diskutiert. Ich finde das problematisch, weil neben dem, wie wir die anderen Gruppen beurteilen, wir haben ja diesen Kippmoment gehabt. In der vierten Welle haben wir gesehen, dass Mehrheiten, die schon skeptisch gegenüber der Pflicht waren, aber sich haben impfen lassen, auf einmal wahrgenommen haben, da ist eine Minorität an Impfgegnern, die in keinster Weise kooperativ ist, die in keinster Weise flexibel ist. Da zeigen dann Studien September, Oktober, Forsa-Studie unter Ungeimpften, selbst wenn sie dann gefragt werden, aber es sterben doch Menschen und würden sie sich auch impfen lassen, nur um ein Leben zu retten. Eine große Mehrheit sich davon auch nicht überzeugen lässt. Das heißt, wir haben's, die Mehrheit war konfrontiert mit einer Minderheit, die kein Argument gelten lässt. Und da merkt man, dann wird auch der Minderheitenschutz, bricht dann weg. Wir haben in Deutschland einen Minderheitenschutz. Wir achten Minderheitenmeinung, das gehört mit zum Toleranzgebot und das brach weg. Und dann ziehen die Grenzen hoch. Was dann aber passiert ist, ist, dass die Politik dann auch sehr schnell drauf gesprungen ist auf das Thema der Impfpflicht. Und aber wir müssen eben auch berücksichtigen, das politische Argument, ob man sich von Gruppen beeinflussen lässt und dann eine Impfpflicht durchsetzt, weil die Gruppen sowieso sich verabschiedet haben. Das ist das eine Argument, was die Impfpflicht erleichtert. Aber wir müssen sehen, es gibt eben dann die Gerichte und die brauchen auch noch mehr Argumente. Das muss ethisch abgewogen sein. Und wir haben es ja jetzt vorgemacht bekommen vom Verfassungsgericht bei der Beurteilung des Lockdowns. Da ist zum Beispiel ein Argument der Schutz der Bildung der nachfolgenden Generation. Und das ist dann ein viel stärkeres Argument gerichtlich als das Argument, die sind sowieso nicht mehr zugänglich. Also insofern ist, verlangt das schon mehr Argumente, aber Sie haben vollkommen recht. Wir hatten diesen Punkt, wo Politik einsehen musste, hier gibt es keine Kommunikation, hier wird alles zurückgewiesen und es gibt auf Seiten der Gruppen, die sich da politisch als die Ungeimpften identifiziert haben, sind ja nicht alle Ungeimpften so ideologisch unterwegs. Aber da war ja auch es wurde ja alles abgelehnt. Da werden ja auch 2G-Regeln abgelehnt und 3G-Regeln werden abgelehnt. Also es wird jede Maßnahme abgelehnt und dann bricht so auch so etwas wie Minderheitenschutz oder Toleranz für Minderheitenmeinung in der Mehrheit weg.
Herr Zick, wir haben ja jetzt gehofft, lange Zeit, dass diese vierte Welle möglicherweise die letzte Corona-Welle sein wird. Davon spricht mittlerweile keiner mehr oder diese Prognose wagt sich zurzeit keiner mehr zu trauen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind von einer vierten Welle der Radikalisierung ausgegangen, aber das ist möglicherweise gar nicht die letzte Welle. Was blüht uns denn dann noch?
Ja, ich glaube tatsächlich jetzt, das haben wir auch festgestellt in der vierten Welle, ich halte es auch die Kommunikation für problematisch, jetzt zu sagen, da kommt jetzt direkt die fünfte und dann kommt die sechste und diese Boosterimpfung, vielleicht werden wir nochmal die Gültigkeit reduzieren.
Aber wenn es so ist, weil man es nicht weiß?
Ja, genau. Also wenn wir mal wegnehmen, dass die Kommunikation nicht ganz einfach ist, ich glaube, dass es ist so, wie in anderen Pandemien früher der Fall gewesen ist. Es bilden sich neue extremistische Gruppen, es bilden sich dann auch Zellen. Wir werden andere Widerstandsakte sehen. Ich habe mal das Bild im letzten Jahr schon genannt, dass wir jetzt in den extremistisch-ideologischen Bereichen der Gegner auch so etwas wie so eine neue Reichsbürgerkultur, das, was wir von den Reichsbürgern kennen, dass sich Gruppen komplett abschotten, dass Gruppen auch lokal sagen, das ist eigentlich unser Gebiet und da gelten andere Regeln und andere Ordnung. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass es nicht nur eine Demokratiedistanz ist, sondern Demokratie als System, als illegitim betrachtet wird und wir jetzt überall im Land Orte haben, wo Menschen erklären, das ist unser Ort und den geben wir auch nicht preis und hier gelten andere Gesetze. Wir sehen ja jetzt, dass auch faschistoide Elemente wieder auftauchen mitten in der Pandemie und da bilden sich eben diese neuen sektierischen Gruppen, die wir noch nicht gut beschreiben können, die aber natürlich brandgefährlich sind, weil die sind schon länger im Widerstand und die haben schon länger für sich auch die Idee entwickelt, wir haben eigentlich mit dem gängigen System nichts mehr am Hut. Und das ist die Distanzierung, die wir als eine letzte Stufe von Radikalisierung als wichtig erachten. Also wenn Sie sagen, ich habe eigentlich mit den geltenden Regeln, mit den geltenden Gesetzen nichts am Hut, ich erkenne Ordnung nicht mehr an, ich erkenne auch keinen Konsens mehr an und das blüht uns auf Dauer.
Gruselig. Da kommt ganz schön was auf uns zu als Gesellschaft. Herr Zick, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Der Tag @deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne dahin, wenn Sie Anmerkungen haben. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und tschüss.